D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und einer wirklich gigantischen Portion Vorfreude im Gepäck heute Abend. Vorfreude auf einen Gast, mit dem ich im berühmten Vorabendprogramm des öffentlich-rechtlichen Fernsehens groß geworden bin. Eine wirklich echte Legende der Unterhaltungsbranche. Fernsehen, Bühne, Kino, Kabarett, Theater. Hat er alles gemacht und macht es heute immer noch. Dieter Hallervorden ist heute Abend bei uns, beziehungsweise genauer genommen wir bei ihm. Wir besuchen ihn heute Abend im Garten. Mehr verrate ich dazu noch nicht. Anlass ist sein neuer Film, der am Donnerstag bei uns in den Kinos startet. Ostfriesisch für Anfänger. Ganz kleine Produktion. Hallervorden als Uwe, ein extrem grantiger, missmutiger, letzter noch lebender Ostfriese, wie er sich selbst nennt, lebt alleine ganz oben im Norden auf dem platten Land, hat durch Schulden sein großes, altes, riedgedecktes Haus verloren und ausgerechnet da sollen nun ausländische Fachkräfte aus dem Mittleren Osten, aus Afrika und Asien einziehen, was der olle, grantige Uwe natürlich mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Da sprechen wir heute Abend mit Dieter Hallervorden drüber, genau wie über sein extrem bewegtes Künstlerleben. Von Palim Palim bis zum geplanten Mordversuch an Walter Ulbricht, macht euch da bitte auf einiges gefasst. Außerdem waren wir letzte Woche ja so begeistert von Ben Afflecks neuem Film, der Thrillatic Comedy The Accountant. Also haben wir nicht lange gezögert und die Möglichkeit beim Schopf gefasst, Anna Wollner zu Herrn Affleck nach London zu schicken. Die hat auch Sachen mitgebracht, die ihr noch nicht wusstet. Und dann haben wir, da führt natürlich diese Woche kein Weg dran vorbei, ab Donnerstag einen neuen Superhelden im Kino. Juhu, es gibt ja auch noch nicht genug davon. Benedict Cumberbatch als Doctor Strange. Dass das in diesem Fall allerdings eine sehr lohnenswerte Superhelden-Redundanz ist, das erfahrt ihr, wenn ihr bei mir bleibt in eine Stunde Film. Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich weiß schon, oftmals nervt diese ganze Superheldennummer irgendwie nur noch. Wenn man kein Experte ist, weiß man oft nicht, worum es eigentlich gerade geht. Gerade die Marvel-Helden sind eh schon so viele und dann überkreuzen die sich auch noch alle mit ihren Solo- und ihren Gemeinschaftsabenteuern miteinander. Guardians of the Galaxy, die Avengers natürlich, Captain America, Thor, Iron Man, Spider-Man. Im Frühjahr kam noch Deadpool dazu. Dazu dann auch noch die ganzen Nebendarsteller, Helden, Black Widow, Falcon, wie sie alle heißen. So, und jetzt kommt noch ein neuer dazu, den wir nach Möglichkeit dann natürlich bitte auch noch lieb haben sollen. Der Witz ist, das werden wir auch. Zumindest die unter uns, die diese Marvel-Abenteuer grundsätzlich mögen, denn der hier ist tatsächlich ähnlich skurril und anders, wie es zuletzt schon Deadpool mit Ryan Reynolds war. Nicht ganz so brutal sarkastisch, geht aber in eine ähnliche Richtung. Benedict Cumberbatch spielt ihn, Dr. Stephen Strange. So heißt er mit vollem Namen, als Superheld dann nur noch Dr. Strange, ist ein eigentlich gefeierter, wenn auch extremst arroganter Neurochirurg, der so ein bisschen der Held der Medizinszene ist. Also Geld ohne Ende, Sportwagen, Luxusuhren, eine absolute Koryphäe in seinem Job und daher natürlich auch Ultramagnet für die Ladies. Der Typ, der jede ins Bett kriegt, nur seine On-Off-Flamme und Kollegin Christine. Die kennt ihn zu lange, um ihn nicht zu durchschauen.
Nein, ich habe schon aus Prinzip keine Dates mit Kollegen.
Ist das so?
Ich nenne es das Strange-Prinzip.
Oh, gut. Na, endlich mal etwas, das nach mir benannt wird. Ich halte heute eine Rede beim Dinner der Gesellschaft für Neurologie. Komm doch mit.
Noch eine? Einladung zu einem Vortrag? Wie romantisch.
Früher bist du gern dabei gewesen. Wir hatten doch Spaß.
Nein, du hattest Spaß. Es ging nie um uns, nur um dich.
Maximales Fachwissen und maximale gelebte Arroganz, das ist Dr. Stephen Strange, bis er sich durch einen Unfall schwer verletzt, seine beiden Hände zertrümmert werden und es auch nach zig Operationen keine Aussicht auf eine Rückkehr in seinen Job gibt. Strange wird als Konsequenz ein noch größeres Arschloch, als er eh schon ist und geht schließlich nach Nepal, weil er von einem geheimen Tempel gehört hat, in dem der Hohepriester The Ancient One schon mal jemanden mit seinen Symptomen erfolgreich behandelt und ihm geholfen haben soll. Der erste Schock, er ist eine Sie, super gespielt von Tilda Swinton, Der zweite Schock, statt Schulmedizin und hochentwickelter OP-Methoden hat The Ancient One nur Tee und Meditation.
Ich habe mein letztes Geld für ein Ticket hierher ausgegeben und Sie erzählen mir was von Heilung durch die Kraft des Glaubens?
Sie sind ein Mann, der die Welt wie durch ein Schlüsselloch sieht. Und Sie haben Ihr Leben lang versucht, es zu vergrößern, um mehr zu sehen, mehr zu wissen. Und jetzt, da Sie hören, dass es vergrößert werden kann, auf Weisen jenseits Ihrer Vorstellung, verwerfen Sie diese Möglichkeit?
Nein, ich verwerfe sie, denn ich glaube nicht an Märchen über Chakren und Energien oder die Kraft des Glaubens. So etwas wie ein Geist gibt es nicht.
Kennt ihr den Spruch, ne? Wer nicht hören will, muss fühlen. Den lernt Dr. Strange jetzt auch kennen.
Wir bestehen aus Materie und sonst nichts weiter. Sie denken, Sie durchschauen mich, tun Sie aber nicht. Ich durchschaue dafür Sie. Was haben Sie gerade gemacht?
Ich habe Ihre astrale Gestalt von Ihrer physischen getrennt.
Was war in dem Tee? Psilocybin, LSD?
Es ist nur Tee. Mit etwas Honig.
Das macht den Strange dann doch neugierig. Er bleibt in Nepal und beginnt die lange und schwierige, die harte Ausbildung in dem Kloster. All das wird aber jetzt nie langweilig, weil viel passiert. Schnell wird klar, die Mönche da helfen jetzt nicht in erster Linie irgendwelchen Kranken, sondern bewahren eine uralte Kraft, nämlich die, die unser aller Leben, also die ganze Welt, im Einklang hält. Und natürlich gibt es dann auch den Abtrünnigen, so eine Art ehemaligen Meisterschüler, gespielt von Mads Mikkelsen, der sich mittlerweile der dunklen Seite der dunklen Seite der Magie zugewandt hat und der dann der große Gegenspieler des neuen heranwachsenden Meisterschülers wird, logischerweise. Die Geschichte toll erzählt, schön eng gestaffelt, also keine Leerläufe drin. Immer wieder geht's auch hin und her zwischen dieser neuen Nepal-Mönchswelt und der alten Medizin-Glamour-Welt, aus der Strange eigentlich kommt. Und dieser Wandel hin zum Meister-Magier, in dem er aber trotz allem auch immer noch dieser erfolgsversessene Arsch von früher bleibt, der birgt an sich schon eine gewisse Komik, die Benedict Cumberbatch genau zu bedienen weiß. Das kennen wir von ihm seit Sherlock. Unterschwellig arrogant, aber trotzdem auch selbstironisch. Hier wieder perfekt in Szene gesetzt. Die anderen Stars, von Rachel McAdams über Tilda Swinton bis Mads Mikkelsen, passen da genauso rein. Und wenn man dann noch bei der Action alles richtig macht, dann passt's. Ihr merkt schon, auch hier wenig, was man dem Film vorwerfen kann. Die Meistermagier des Mönchsordens können sogar Raum und Zeit biegen und durch Portale wandern. Müsst ihr euch optisch in 3D ein bisschen vorstellen wie bei Inception. Das sieht dann manchmal, zumindest für meinen Geschmack, ein bisschen zu künstlich aus, fand ich. Ein bisschen zu sehr nach Plastik und nach gewolltem Bombasteffekt, wenn dann so es von 3D fast schon so Richtung 4D gehen soll. Dafür gibt's aber auch andere Szenen, in denen wirkt's absolut gelungen. So oder so, Marvel hat für seine Superheldenfilme einfach einen anderen Ansatz gefunden als DC, die ja immer noch auf dieses eher so extrem düstere und irgendwie, ja, gewollt realistischere Sätzen, was ja aber im Fall von Batman vs. Superman und auch Justice League zuletzt nun wirklich, ja, höchstens so geht so geklappt hat. Marvel haut dagegen die bunten Farben raus, lässt seine Helden auch mehr und mehr über sich selbst lachen und krönt diese Helden-Comedy einfach mit den dichteren und auch spannenderen Stories. Das ist für mich der Grund, warum Marvel sicherlich nicht in jedem Film, auch da waren Schwächere dabei, siehe Avengers 2, aber zumindest mit vielem, was sie machen, einfach gute Unterhaltung bieten. Doctor Strange ist sogar sehr gute geworden, wenn ihr Superhelden grundsätzlich noch sehen könnt. Sehr schwer genug. Dann geht ihr da aber ab Donnerstag tatsächlich rein.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich hatte euch versprochen, dass wir heute Abend in der Sendung noch unterwegs sind. Und zwar hört ihr es vielleicht ein kleines bisschen. Es ist nicht unser Studio. Wir sitzen im Garten, in einem Berliner Garten und haben den Gast hier, den ich euch versprochen habe. Da dürfen wir mit jedem Recht sagen, dass es sich um eine lebende Legende handelt. Das große Glück, heute Abend Dieter Hallervorden treffen zu dürfen. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wir haben über den Film eben schon gesprochen, gesagt, wer Sie da sind in Ostfriesisch für Anfänger. Dieser Uwe ist ein Typ, der hat sich nach dem Tod seiner Frau eigentlich komplett in sich selbst zurückgezogen. Alles läuft schief, er hat Schulden. Das mit der Tankstelle, in der er da irgendwie so jobbt, die er als Franchise angenommen hat, das läuft auch nicht wirklich gut. Was für ein Horizont kann denn jemand, der mit so extremen Scheuklappen durchs Leben läuft, überhaupt noch haben?
Das ist ja ein Grandler. Das ist jemand, der tatsächlich sehr konservative Ansichten hat, sehr in sich gekehrt ist und so weiter und der natürlich Neuem gegenüber überhaupt nicht aufgeschlossen ist. Und das Interessante an dem Film ist eben, dass dieser Mann irgendwann im Laufe des Films gewonnene Erfahrungen für nichtig erklärt, was dazulernt und sich in seinem Weltbild nochmal um mehr als 90 Grad dreht. Ich finde, wenn man unsere Welt von heute betrachtet, ist es so, dass man ja das, was man als Erkenntnis zu haben glaubt, sehr oft in Frage stellen muss. Und dass das hier, gerade in dem Thema, was Flüchtlinge und ausländische Fachkräfte und Integration anbelangt, was da alles zu bedenken ist, da kommt der Film an sich zur rechten Zeit, fast eine Idee zu spät. Und er kommt glücklicherweise auch als Komödie daher. Es wird also nicht zeigefingerhaft gearbeitet.
Wie wichtig war denn genau dieser Aspekt, dass es ein sehr aktuelles Thema, können wir gerne auch ein Leider einfügen, wieder ist. Wie wichtig war der Aspekt für Sie, das Ding anzunehmen, die Rolle anzunehmen? Kleine Produktion, sehr junger Regisseur, könnte man ja auch sagen, ist ein wagemutiges Projekt.
Das war es garantiert, aber ich bin ja ein sehr politischer Mensch. Gerade das Thema hat mich gereizt, es zu spielen. Mhm. Es war weiß Gott nicht die Garde, es waren weiß Gott nicht die Produktionsbedingungen. Es war aber auch meine Liebe, jungen Leuten eine Chance zu geben. Das ist ein ganz junger Regisseur, auch ein junger Kameramann. Beides Leute, die vielleicht ihren ersten großen Fernsehfilm machen. Und ich weiß, wie lange ich gebraucht habe, um aus meiner eigenen Saft mal herauszukommen und mal irgendwas machen zu dürfen. Man muss Leuten die Chance geben, sich in dem Beruf zu bewähren. Und das habe ich gern gemacht. Und ich glaube, ich habe auch den richtigen Draht zu denen gehabt. Das heißt, es sind ja sehr junge Leute mit sehr eigenen Methoden zu arbeiten, aber sehr qualitätsbewusst und sehr detailverliebt, und das kommt mir sehr entgegen.
Das Stichwort Komödie haben Sie selber angesprochen. Tragikomödie könnte man sagen. Es gibt ja nun einige auch wirklich sehr nachdenkliche Momente im Film. Trotzdem spielt er vordergründig sehr viel mit Klischees. Da haben wir den Moslem, der da ziemlich bedröppelt zur Begrüßung mit einem Mettbrötchen in der Hand da steht. Wir haben die schwarze Fachkraft. Das ist der ausgerechnet, der verschläft, der Musik macht und der so ein bisschen der Womanizer ist. Die Übertreibung als Mikroskop der Satire. Braucht man das, um auf den kleinen Kern, der da drin steckt, besser aufmerksam machen zu können?
Viel besser, als es Ihre Frage formuliert hat, kann man es eigentlich nicht beantworten. Ich glaube, genau so ist es. Denn sonst müsste man natürlich mit ganz anderen Mitteln arbeiten, also auch finanziell gesehen, mit sehr viel mehr Aufwand arbeiten. Wenn man das wirklich jetzt wie in einem Reagenzglas und durch die Lupe gesehen fokussiert, dann muss man so vorgehen.
So mit der Brille und mit den Haaren, das ganze Outfit und der Auftritt, da hat sich natürlich der in den 80ern groß gewordene kleine Junge in mir sehr gefreut, zumindest das Gefühl haben zu dürfen, da ist wieder ein bisschen Didi Hallervorden. Sehen Sie das auch so oder eher gar nicht?
Tut mir eigentlich eher ein bisschen weh, weil ich habe Didi gar nicht im Kopf gehabt dabei. Ich habe mir nur gesagt, den Typ muss ich so spielen, ich will die Maske so haben, ich will die Kleidung so haben. Meistens ist es sogar Kleidung, die aus meinem Fundus kommt oder die ich früher selbst mal so getragen habe. Und Didi ist ja überhaupt kein Grandler. Und Didi ist auch keiner, der mit so viel Böswilligkeit zu Anfang zu Werke geht und so. Deswegen wundert mich eigentlich, dass Sie das sagen. Wenn, gut, die Fresse ist dieselbe, deswegen könnte man dabei auch dran denken. Aber ich habe das eigentlich mehr so als Charakterstudie gesehen. Aber was wollen wir uns einigen? Wollen wir das Gespräch trotzdem fortsetzen?
Wir setzen das Gespräch definitiv fort. Und zwar mit Dieter Hallervorden, der heute Abend unser Gast ist in Eine Stunde Film. Wir sprechen gleich weiter. Sehr, sehr gerne.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Also Dieter Hallervorden ist selbst nach der Didi Fehlinterpretation meinerseits nicht gegangen. Wir sitzen immer noch zusammen im Garten, freut mich sehr. Der Uwe, der Grandler, der letzte Ostfriese, ist im gesamten Film schon schwer in Bewegung. Das ist ja nun keine sitzende Tätigkeit, die Sie da hatten beim Dreh. Sie sind 80 Jahre alt. Wie halten Sie sich so beneidenswert fit?
Also erstmal muss ich Ihnen eine kleine Korrektur verpassen. 81.
Verzeihung.
Ja. Und was das Fitness anbelangt, ja, ich habe mein Leben lang viel Sport gemacht. Ich bin an sich Wassersportler. Man denkt immer, ja, sein letztes Rennen, ich wäre Läufer, aber gar nicht. Ich segle gerne, surfe gerne, ich laufe auch noch Wasserski und so. Ich glaube, dass es wichtig ist, seinem Körper auch ein bisschen was abzuverlangen. Ich habe sehr gute Gene von meinen Eltern bekommen. Ich habe einen 17-jährigen Sohn. Ich bin dadurch viel mit jungen Leuten zusammen, heute auch mit Ihnen. Und ja, das hilft.
Geboren in Dessau, aufgewachsen im Osten, der dann später die DDR war und 1958, hoffe, dass das richtig ist, ja, als eine meiner Zeitmarken, selbst den Entschluss gefasst, in die BRD auszuwandern, also 3 Jahre vor Mauerbau. Was war der Grund damals?
Der eigene Grund wurde ja eigentlich von der Stasi geschaffen. Also es war so, dass ich wirklich in letzter Minute der Stasi von der Schippe gesprungen bin. Ich war kein Freund dieses Staates. Ich bin jemand, der sehr gerne eigene Meinungen äußert und eigene Wege denkt. Das war da nicht erwünscht. Und deswegen habe ich Gott sei Dank auch zur rechten Zeit die Fronten gewechselt, in Anführungsstrichen gesagt. Und ich kenne viele Kabarettisten erlesenster Couleur, die immer noch behauptet haben, vor 1989, ja, die DDR wäre eigentlich der bessere Staat. Und ich freue mich, dass die Geschichte sie eines Besseren belehrt hat.
War das rückblickend betrachtet die beste oder glücklichste oder wichtigste Entscheidung Ihres Lebens? Denn die ganze Karriere, die danach kam, die hat ja in West-Berlin stattgefunden, Fahrt aufgenommen.
Ja, das kann man schon so sagen, das ist eine der wichtigsten Entscheidungen. Ich habe viele andere wichtige Entscheidungen getroffen, aber diese war tatsächlich wegweisend und ist im Nachhinein eben auch, man trifft ja manche Entscheidungen, wo man sagt, ja, hätte ich damals anders machen sollen. Ich glaube, das, wo ich da abgebogen bin, das war genau der richtige Zeitpunkt und genau der richtige Weg.
Meinungsfreiheit, ganz wichtiges Stichwort, das Sie eben angesprochen haben. Ist die Satire möglicherweise die ehrlichste Form der Meinungsfreiheit? Ist sie vielleicht sogar notwendig im Sinne der Meinungsfreiheit?
Ja, das glaube ich schon. Ich meine, Meinungsfreiheit, damit definiere ich ja nicht erstmal Grenzen. Deswegen, also Satire gehört dazu. Hm. Aber ich finde auch Meinungsfreiheit in Kneipen gut. Ich finde auch Meinungsfreiheit gut, die in Zeitungen unterschiedlicher Couleur dargeboten werden. Es darf einfach nicht so weit kommen, dass Leute sich aus egoistischem Interesse selbst den Mund verbieten. Und das tun zum Teil Fernsehredakteure, die in vorauseilendem Gehorsam die Schere im Kopf haben und zum Teil eben Zensur ausüben, wo sie gar nicht nötig wäre. Hm.
Ich habe das gefragt, weil Sie als viele Menschen noch den Atem angehalten, möglicherweise den Kopf geschüttelt oder zumindest mit hochrotem Kopf dagesessen haben, Sie sehr schnell sich hinter Jan Böhmermann gestellt haben mit einem eigenen Statement zu dem Thema damals. Das vermittelt den Eindruck, dass Ihnen das in so einem Fall auch wichtig ist, da Farbe zu bekennen.
Ich fand es schade, dass da nicht viel mehr Kollegen sich in die Seite gestellt haben. Gerade wenn man im Schatten steht, dann braucht man Leute, die einem ein bisschen Lichtstrahl entgegenbringen. Ich bin ja nicht aus der DDR abgehauen, um mir irgendwann dann selbst den Mund zu verbieten. Und dazu kommt noch, dass ich ja merkte, wie viele Kollegen sich anders verhielten. Und ich bin eben jemand, der sehr gerne gegen den Strom schwimmt. Und das war eine gute Gelegenheit.
1960, wir bleiben in der Zeit dann der BRD, haben Sie das Berliner Theater Die Wühlmäuse eröffnet. Das war, kann man so sagen, mitten in der Hochzeit des Kalten Krieges damals, die 60er Jahre. Hatte politisches Kabarett, wenn Sie darauf mal zurückschauen, hatte das damals eine andere Brisanz, einen anderen Stellenwert als vielleicht heute?
Ja, das glaube ich schon. Denn heute ist es ja so, dass die Politiker selbst ja Kabarett machen. Das ist ja zum Teil gar nicht zu überbieten, was der Trump da bietet oder auch andere Politiker, Gerd Wilders oder Marie Le Pen oder Norbert Hofer in Österreich oder auch der Viktor Orban in Ungarn. Mhm. Ja, also da weiß man manchmal gar nicht, wie soll man das satirisch überbieten? Das ist ja gar nicht machbar. Und zu der Zeit war es natürlich tatsächlich ein großes Wagnis, weil ich war 25 Jahre alt, ich war ein absoluter Nobody. Das Stachelschweine-Ensemble existierte erfolgreich seit 11 Jahren. Also eigentlich war das ein künstlerischer Selbstmord. Aber auch da hat sich gezeigt, wenn man einen langen Atem hat und an einem Ziel festhält, dann kann man sich auch wirklich durchbeißen. Und deswegen bin ich froh, es existiert ja heute noch unter meiner Leitung im 56. Jahr ohne Subventionen. Da kann der Spielplan ja eigentlich so schlecht nicht gewesen sein.
Mit Sicherheit nicht. In so einem langen, prominenten Leben wie Ihrem, da ist natürlich dann noch immer viel Platz für Gerüchte, Anekdoten, Legenden und so weiter. Auf eine muss ich Sie ansprechen, wenn es Sie nervt, dann verbitten Sie sich die Frage bitte sofort, aber wir haben noch nie drüber reden können. Eine dieser Legenden besagt, Sie hätten mal den ernsthaften Plan gehabt, Walter Ulbricht, den damaligen DDR-Staatsratsvorsitzenden, umzubringen. Ist denn da irgendein Fünkchen dran oder ist das so eine Legende, so ein Gerücht, das irgendwo mal hergekommen ist?
Nein, der Plan bestand tatsächlich. Ist es natürlich im Rückblick als 81-Jähriger so, wie sich Klein Moritz große Politik vorstellt. Wie gesagt, es war ein Plan. Wir haben auch an der Realisierung gearbeitet, sind aber glücklicherweise von unseren damaligen Freundinnen rechtzeitig davon abgehalten worden, weil die uns noch ein bisschen behalten wollten. Und ich hätte mir eher gewünscht, dass der Ulbricht länger lebt und den Fall der Mauer und den Zerfall dieses beschissenen Staates miterlebt.
Dieter Hallervorden ist unser Gast in Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Wenn Sie noch auf ein Ründchen bleiben mögen hier im Garten, dann reden wir gleich nochmal weiter.
Nur bleibe ich, gut.
Dankeschön.
D-Radio Wissen, Eine Stunde Film.
Herr Hallervorden, in den 70ern, da gab es dann schon die Wühlmäuse seit 15 Jahren. Da wurde tatsächlich aus Dieter Hallervorden für eine relativ lange Zeit Didi Hallervorden. Sehr erfolgreich. Nonstop Nonsense, für mich Grundlage vieler selbst aufgeführter, nachgespielter Sketche. Das werden Sie wahrscheinlich von einigen Leuten meines Alters kennen, die einfach damit groß geworden sind. Ich glaube, ich habe nicht eine Folge im Fernsehen verpasst damals. Das Kabarett, die Satire, ich will nicht sagen wich, weil Sie haben das ja die ganze Zeit auch weitergemacht, aber fand sozusagen im Klamauk noch ein weiteres Standbein. Was ist damals passiert in den 70ern und 80ern, dass aus Dieter Hallervorden dieser Didi Hallervorden für eine lange Zeit geworden ist?
Schuld war eigentlich die Bank. Ich hatte einen Kredit aufgenommen von 250.000 Mark, um die Wühlmäuse in ein neues Domizil zu führen, selbstschuldnerisch, ohne selbst eine Mark zu besitzen. Und die Zinsen stiegen und ich konnte nicht mal mehr die Zinsen bedienen. Da dachte ich mir, also mit dem politischen Kabarett alleine klappt das nicht. Ich muss jetzt irgendwas machen, was breitenwirksam ist. Und habe den Didi erfunden und dann ja auch glücklicherweise über Fernsehen schnell zum Erfolg geführt. Ich glaube, dass ich den Fehler gemacht habe, auf dieser Welle dann etwas zu lange zu reiten. Aber ich bin dem Didi unendlich dankbar. Das ist ja ein alter Ego sozusagen. Und er hat Geld in meine Kassen geschaufelt. Das ist das Geld, was ich investieren konnte in die Wühlmäuse im neuen Domizil im Theodor-Heuss-Platz. Mhm. Damit habe ich das Schlossparktheater wieder zum Leben erweckt, aus seinem Dornröschenschlaf geholt. Das sind alles Dinge, die ich letztendlich Didi und meinen Zuschauern verdanke, wo ich sage, naja, dann gebe ich von der Zuneigung, die die damals zu Didi hatten, gebe ich als Hallervorden jetzt ein bisschen was zurück.
Ja, wie ist das heute für Sie? Was ist das für ein Gefühl, wenn Leute auf Sie zukommen und vielleicht machen oder wenn die dann palim palim sagen oder so, hat man das irgendwie dann über und denkt, ach Leute, die alten Kamellenmensch, ich habe da so viel anderes seitdem gemacht, hört mal auf damit, oder ist es schon auch noch irgendwie ein wohliges Gefühl?
Also wenn ich gerade von der Bühne komme und habe von Gerhard Hauptmann Vor Sonnenuntergang gespielt, wo es wirklich um große Gefühlswelten geht, bis zum Selbstmord hin und ich werde hinterher mit Palim Palim begrüßt, ja, ist das schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil natürlich stehe ich zu dem, was ich da gemacht habe, aber ich würde eben ungern als Schauspieler Hallervorden auf Palim Palim reduziert werden.
Was ja auch Gott sei Dank heute niemand mehr ernsthaft tun wird, da haben Sie genug selbst dafür getan. Eine Frage doch noch zu der Figur trotzdem, denn oft kenne ich das auch von Kollegen, sind das so Figuren, die fallen einem in den seltensten Fällen über Nacht ein. Oft sind die schon mal vorher auf einer Bühne auch aufgetaucht, dann hat man gemerkt, ah, das kommt irgendwie an, Leute lachen. Gab es auch den Didi schon vielleicht vor der Fernsehzeit mal bei den Wühlmäusen in ähnlichen Figuren?
Ja, es gab ihn, und zwar direkt im Kabaretttheater Die Wühlmäuse. Wir hatten es geplant als Freitag-Samstag-Nachtvorstellung, einfach um mal sozusagen, wie man so sagt, dem Affen Zucker zu geben als Schauspieler, mal richtig draufzuhauen, ein bisschen in die Charge zu gehen. Und zu unserem großen Erstaunen kam es eben so gut an, dass wir es dann fast 8 Monate lang gespielt haben. Und dann kamen die Produzenten von der Bavaria und wollten es ins Fernsehen bringen. Und die Redakteure, die die Texte lasen, die ja nun nicht zum Lesen gemacht waren, sondern zum Spielen, dachten, also der Hallervorden ist ja total verrückt geworden. Also dann wurden die von dem Redakteur ins Theater geführt und sahen zu ihrem totalen Erstaunen, wie Fernsehredakteure nun mal so sind, wie sich 362 Leute wie auf Befehl an den richtigen Stellen auf die Schenkel schlugen und lachten. Und damit war Nonstop Nonsense als Fernsehserie geboren.
Was ja auch die beste Qualitätskontrolle ist, die man haben kann. Das Publikum, das vor einem sitzt, das lügt in dem Augenblick nicht.
Richtig.
Zwischen 1992 und 2008 gab es dann eine 16-jährige Kinoabstinenz. Da haben Sie in der Zeit viel Fernsehen gemacht. Da waren dann aber eher so Sendungen. Verstehen Sie, Spaß war dabei und einiges andere noch. War das auch tatsächlich eine bewusst gewählte Pause? Sie meinten eben, den Didi habe ich vielleicht auch ein bisschen zu lang gemacht.
Ja, es war so, dass wir... Dass ich merkte, dass die Produzenten eigentlich letzten Endes mich auf diese Schiene festnageln wollten, wie eine Zitrone, die man auspresst, bis eben kein Tropfen mehr rauskommt. Und da habe ich rechtzeitig erkannt, so, ich muss einfach alles, was in der Richtung geht, an Angeboten ablehnen, wenn ich was anderes machen will. Und mit dem Didi konnte ich als Figur, konnte ich nicht zu neuen Ufern kommen. Wenn Sie sich vorstellen, sein letztes Rennen oder Honig im Kopf, als Didi gespielt, wäre überhaupt nicht gegangen.
Klar.
Also ich musste da konsequent sein. Das hat mich damals auch ein bisschen Durchhaltewillen gekostet und immer die Hoffnung, dass es auch der richtige Weg ist, dass irgendwann nun also die anderen Angebote kommen. Glücklicherweise kamen sie dann ja auch, aber da stand die Zukunft für mich ein bisschen in den Sternen. Ja.
Und 2008 tatsächlich sind Sie dann wieder zurückgekommen, was das Kino angeht, und haben sich im selben Jahr auch noch dieses marode, furchtbare Schlossparktheater ans Bein gebunden und daraus dieses wunderschöne Steglitzer Theater gebaut mit sehr viel Liebe und Hingabe und eigenem Kapital, sodass ich fast ein bisschen das Gefühl habe, je älter der Hallervorden wird, desto mehr bindet er sich ans Bein und desto besser geht es ihm eigentlich.
Naja, ich bin jemand, der mit Ruhestand und Rente nicht so viel anfangen kann. Ich bevorzuge den Unruhestand, es muss was passieren. Und ich suche immer neue Herausforderungen. Das war eine, mein Steuerberater hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich das Schlosspark da eröffnen wollte. Aber es ist quasi wie mein viertes Kind. Das ist ein Theater, was ich über die Maßen liebe. Ich habe als Schauspielschüler alle großen Inszenierungen dort gesehen. Und ich fand einfach, dass öffentliche Einrichtungen, die für das Publikum gedacht sind, geschlossen keinen Sinn machen. Das gilt für Theater und auch für öffentliche Toiletten.
Schauspieler, Produzent letzten Endes, Theaterchef, Kabarettinhaber, was sind Sie am liebsten?
Naja, die Keimzelle meines Berufs ist ja eben Schauspieler auf der Bühne zu sein. Und das ist das, was mich am meisten umtreibt. Alles andere versuche ich so gut wie möglich zu machen. Aber mein Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf der Schauspielerei.
Herzlichen Dank, Dieter Hallervorden, für den Besuch heute Abend, für das nette Gespräch hier im Garten in Berlin. Ab Donnerstag im Kino mit Ostfriesisch für Anfänger. Alles Gute und hoffentlich auf bald.
Ja, ich danke Ihnen vielmals und ich sage Ihnen, Sie könnten als Interviewpartner so, da könnten Sie einen Beruf draus machen.
Ja, da denke ich mal drüber nach.
Ja, ja.
Da denke ich drüber nach.
Arbeiten Sie dran.
Ist eine gute Idee. Vielen Dank. Dankeschön.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
So, ihr lieben aufmerksamen Eine Stunde Filmhörer, falls ihr euch nachhaltig gewundert haben solltet, warum Anna Wollner letzte Woche bei den Filmnews der Woche im Londoner Flughafen Heathrow war, dann löse ich dieses Rätsel an dieser Stelle jetzt sehr gerne auf. Nein, ich habe sie da nicht hingeschickt, damit der dröhnende Lärm im Hintergrund von den mauen Meldungen ablenkt. Der Grund ist, es ging nicht anders. Wir hatten Anna nach London geschickt, damit sie Batman-Darsteller Ben Affleck auf einen geschmeidigen 5-Uhr-Tee treffen konnte. Der ist ja seit Donnerstag im Kino, also der Affleck, nicht der 5-Uhr-Tee. in der Thrillatic Comedy, so hatten wir es genannt, The Accountant, in der er ein autistisches Mathe-Genie mit ausgereiften Profi-Killer-Qualitäten spielt. Ein Typ zum sich in die Hose machen, zumindest auf der Leinwand, und ob Annas Gefühl auch in echt so war, das erzählt sie uns jetzt selbst.
Ja, vor Ben Affleck kann man durchaus auch mal Angst haben. Erinnern wir uns doch alle nur zu gut an den Hashtag SadBenAffleck und das Video, das im Rahmen der Pressearbeit zum Totalausfall Batman vs. Superman durchs Netz geisterte. Da sitzt ein total traurig dreinblickender Ben Affleck neben Henry Cavill und sieht aus, als würde er gleich losweinen. Und das nur, weil es kaum jemanden gab, der Batman vs. Superman gut fand. Dabei war Ben Affleck selbst noch das kleinste Übel. Nun also der nächste Versuch, eher in der Rolle eines Mathe-Genies. Da schimmert sie dann auch durch, die große Schauspielkunst des 44-jährigen Oscar-Preisträgers. Denn Mathe und er sind eigentlich keine Freunde, nur Regisseur Gavin O'Connor wollte das einfach nicht einsehen.
Gavin was obsessed that it all makes sense and so it had to be certain numbers and so they were, people were calling them out off camera and I was, as I was writing them down, you know, 4, 3, 2, 2, you know. It was a little bit ridiculous. At a certain point, I was like, I really could be writing any numbers that I wanted down, but no, it was all accurate.
Zeit zum selber Nachrechnen bleibt im Film natürlich nicht. Nicht nur beim Rechnen musste Affleck sich bei den Dreharbeiten ganz schön zusammenreißen. Immerhin ist er ja auch selbst Regisseur und musste diese Seite an sich verstecken. Oder zumindest fast.
To grab the camera. I feel very comfortable like, as an actor and knowing what the appropriate boundaries for my role is as such. It's really actually a nice break from directing because you're not responsible for everything. You know, you're just responsible for your own little world. And it takes like a bit weight off your shoulders. I don't have the urge to constantly be trying to take control, you know.
Muss er nicht. Kann er nicht, vor allem nicht, wenn es um die Kritiken zu seinen Filmen geht, auch wenn er da mit der Zeit ein recht dickes Fell bekommen hat.
When I'm acting in a movie, I just flip to the reviews for my name. Nothing bullshit. Okay, well,
bullshit, my name.
Ably performed by Ben Affleck. All right, great. But I think anytime you like do something, you obviously want people to like it. That's why they put seats in the theater. You know, you want people to show up. But I think you also can't get too obsessed in wrapped up in other people's opinions, otherwise it'll make you crazy.
Apropos verrückt. Sein Schauspielkollege Robert De Niro hat vor ein paar Wochen ziemlich gegen Donald Trump gewettert und dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten sogar Prügel angedroht. Kann Ben Affleck verstehen.
That's one way to go. I wouldn't go that far myself, no, but I don't know how he seems like a pretty big guy. I don't know. But I'm not a supporter. I think that Hillary will win the election. It looks like the odds are, it was the most unusual election in my lifetime for sure. It's sort of tawdry and gross.
Yeah. Gross, ne, dieses Wort, das vor allem die Amerikaner gerne mal benutzen, wenn sie was zum Kotzen finden, so wie Ben Affleck gerade den gesamten amerikanischen Wahlkampf. Wenn man im Dictionary mal nachguckt, ne, dann findet man unter gross unter anderem diese Übersetzungsmöglichkeiten hier. Ekelhaft, widerlich, unappetitlich, grotesk, krass, schreiend, igitt und pfui.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Manchmal steckt der Teufel im Detail. Es heißt eine Stunde Film hier bei D-Radio Wissen und deshalb ist einfach jetzt um kurz vor neun auch schon wieder Schluss für diese Woche. Ich gebe mir aber größtmögliche Mühe, dass wir uns auch nächsten Dienstagabend um 20 Uhr wiederhören können zu einer weiteren neuen Stunde, eine Stunde Film und wünsche euch ein paar schöne Tage. Bis nächsten Dienstag. Macht's gut. Tom Westerholt ist raus. Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.